So, jetzt gehört ihr mir. Zeit, nervös zu werden. Schön, dass ihr da seid. Ich bin nicht ganz so gerne hinter diesem Pult. Das ist so Body Language, oder? Ich verstecke mich da, weil ich unsicher bin. Ich bin eigentlich lieber irgendwie so ein bisschen frei, offen mit euch. Aber ist schwierig bei diesen Mikrofons. Die sind wirklich schwer zu tragen. Ich bin ja so ein Laufsprecher. Ich glaube, mein Hirn ist irgendwie connected mit Bewegung. Es gibt so Uhren, oder? Die funktionieren nur, wenn man sie regelmäßig bewegt. Ich glaube, mein Hirn funktioniert nur, wenn sich die Beine bewegen oder so. Also sobald das Telefon läutet, ich kann irgendwo sitzen, es klingelt, ich nehme es ab und dann laufe ich. Je länger das Telefonat dauert, umso mehr Kilometer spule ich ab. Gibt es noch andere, die laufen, um zu denken? Ja, danke, ich habe Ihre Hand gesehen. Danke, danke. Lass uns aufstehen und beten. Das ist wirklich bei mir so. Wenn ich jetzt aufhöre, also es kann sein, dass das ist ganz normal, wenn ich mich nicht bewege. Das passiert mir, das Hirn friert ein. Also ich versuche jetzt trotzdem irgendwie bei euch zu bleiben und mich hier zu verkriechen. Ich habe mich schon gefreut für die Beiträge von Neil. Ich schaffe das nicht, ich kriege Krise. Ich schaffe von Neil und von Timmy über Einsätze. Selber habe ich auch Einsätze gemacht. Bei Campus für Christus haben wir von der Schweiz aus etwa Projekte in etwa 90 Länder hinein. Und das sind auch spannende Länder, Nepal zum Beispiel oder Nordkorea haben wir ein Projekt schon seit 20 Jahren oder in Bolivien, das ist super spannende Länder. Ich selber war schon in Äthiopien, Uganda. Uganda war auch so ein Ding. Ich wollte auch nie dahin. Also ich wollte nie nach Afrika. Das war so ein, warum auch immer. Ich war dann auch mit meiner Familie, mit 4 kleinen Kindern auf den Philippinen, wo Leute sagen, wow, die waren zwischen 0 und 4, 5 Jahre alt, 4 kleine Kinder, Philippinen, wo die Leute sagen, wow, seid ihr mutig? Ja, Mut ist immer so die Zwillingsschwester von dumm. Aber es ist spannend. Ich glaube, wir haben uns das ganz bewusst ausgesucht, weil wir sagen, wir möchten out of the comfort zone. Wir Deutschen und Schweizer, wir leben so stark in unserem Komfortzonenbereich. Da haben wir es uns eingekuschelt. Unsere Gemeinden und Kirchen sind Komfortzonen. Da kommt ja kein Schwein rein, das nicht da aufgewachsen ist, weil es ist ja schräg, was wir da manchmal abspulen. Aber wir haben es uns da wohlig eingerichtet. Wir wissen genau, wie es da geht, wann man aufsteht, wann man sitzt, wann man das Portemonnaie zückt. Den Geldbeutel. Versteht ihr Portemonnaie? Das ist schon fast französisch, ne? Das kriegt ihr hin? Ihr habt ja alles eingedeutscht. Ein Trottoir ist nicht das Trottoir, sondern ein Gehsteig, ein Bürgersteig oder was auch immer. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben es uns in unserem Leben oft so kuschelig eingerichtet und ich habe mich mit meiner Frau entschieden, Tamara, wir möchten raus aus unserer Komfortzone. Da, wo wir unser Christsein und unser Leben verstecken können, da wollen wir nicht hin. Wir sind deshalb bewusst mit einer zweiten Familie gemeinschaftlich zusammengezogen, um in einem Dorf zu leben, wo man uns sieht, wo man wahrgenommen wird. Und immer wieder, gerade vor ein paar Monaten hat meine Frau Tamara gesagt, so jetzt wird es wieder langsam Zeit, wo wir wieder irgendwo hingehen. Wir müssen wieder raus, wir müssen wieder irgendwo hin, wo wir nicht hinwollen, weil da oft Jesus schon lange auf uns wartet. Und das meistens werden diese Momente ja dann nicht zu dem, wo man sagt, oh, ich habe jetzt 3 Monate abgespult, war ganz schlimm, sondern oft ist es so, ja, es war vielleicht herausfordernd, aber es sind zu 2, 3 besten Momenten meines Lebens geworden. Ganz oft. Äthiopien, das war mein erster Einsatz, das hat mein Leben verändert, mehr als alles andere. Ich habe in meinem Buch Unfertig genau über das geschrieben und das neue Buch Neuländisch beschreibt genau das, was wir mit Gott erleben wollen, die großen, wirklich die großen, kleinen oder wie auch immer, was wir als groß bezeichnen, die großen, kleinen Wunder, die erleben wir nicht in der Komfortzone, nicht da, wo du das Leben im Griff hast, nicht da, wo du dein Leben selbstständig regeln kannst, da ist Gott nicht. Natürlich ist er bei dir, natürlich hat er dich irgendwie Liebe, hat dich ja geschaffen. Und hat sich wahrscheinlich gekugelt vor Lachen, hat gesagt, jetzt machen wir was ganz Schräges. Mal gucken, ob das funktioniert. Er hat Freude an dir, Freude an mir. Aber er ist manchmal einfach nicht mit dabei in unserem Leben, glaube ich. So wie bei Mose, wo er sagt, ja, du kannst ins verheißene Land, zieh los, aber ich bin nicht dabei. Weil deine starkköpfigen Leute, die nerven. Hat er da gesagt. Und manchmal können wir Segen haben, sogar verheißenes Land bietet Gott manchmal an und sagt, ja, geh da rein, ich komme nicht mit, weil das ist nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe mit dir. Bei Gott geht es immer um diese Beziehung. Und mit ihm zusammen müssen wir immer wieder mal raus aus unserem eigenen Komfortbereich. Und deshalb sind wir heute da bei dem Thema kompromisslos. Keine Kompromisse machen, radikal lieben. Ich mag das Lieben mehr als das Leben. Wir brauchen noch Infos.
Magst du dich bewegen?
Wow! Ihr seid Helden. Du hast gemerkt, wie unwohl mir ist, ne? Muss mir noch einen Chiropraktiker bezahlen, weil ich da die ganze Zeit so eine dreistündige Massage, um wieder gerade zu werden. Super cool. Kompromisslos, radikal lieben. Das Wort radikal ist jetzt ziemlich verschrien. Ja, jetzt denkst du da plötzlich wieder. Ich weiß, wo ich hin will. Radikal ist jetzt ziemlich verschrien, weil es ziemlich radikal ist, das Wort. Man kann es dann schon christlich schön begründen mit Radix und Wurzel und all das Zeugs. Aber radikal ist auch ein bisschen unbequem und unangenehm, ne? Und ich glaube, radikal darf man fast nur im Zusammenhang mit Lieben verwenden. Jesus war unglaublich radikal in seiner Form, wie er geliebt hat. Und wir als Christen sollten bekannt dafür sein, für diese radikale Liebe. Nicht für radikal anders sein, nicht für radikale moralische Vorstellungen. Das heißt nicht in der Bibel, wir sollten andere richten und das höchste Gebot, das ich euch gebe, ist, richtet alle zu Tode. Na, liebt! Liebt um alles in der Welt. Das heißt nicht, dass wir moralisch irgendwie ausufern sollen, aber das höchste Gebot ist das radikale Lieben. Deshalb mag ich diese Radikalität, die Jesus reingetragen hat, die anders ist als all die Radikalität, die wir irgendwo sonst wo erleben. Und dieses Kompromisslose, ich würde gerne mit euch ein bisschen darüber nachdenken, ist unbequem. Weil im Leben, also ist ja auch witzig, dass ihr einen Schweizer fragt, über Kompromisslosigkeit zu reden. Ich bin ja der Inbegriff von Kompromissen. Ne? Ich bin Schweizer. Wir sind neutral, ja. In allen Bereichen machen wir Kompromisse. Wir haben 7 Bundesräte und da gibt's nicht, wenn links gewinnt, dann muss ganz rechts abtreten, sondern na, dann sucht man in der Mitte wieder einen Kompromiss, um zu überleben. Das ist die Schweiz. Wir machen immer Kompromisse. Ganz am Anfang haben wir uns entschieden, sollen wir das Volk werden mit der besten Schokolade, das Volk mit dem besten Käse. Und weil wir nicht entscheiden konnten, haben wir gesagt, wir machen einfach beides. Ne? Wir sind so kompromissfreudig. Wir suchen immer irgendwo so die Mitte. Familienleben ist Kompromisse. Gerade gestern, meine 2 Ältesten, die wollten Skifahren, meine 2 Kleinen wollten einen Zoo. Ja, was machst du mit dem Skiazug in den Zoo? Das ist so, man sucht irgendwie Kompromisse. Ich bin dann mit 2 in Zoo, meine Frau mit 2 Skifahren. Das ist so Kompromissdings, weil das ist ja nicht so immer so Familie. Familie braucht Kompromisse. Manchmal kann man Kompromisse nicht finden. Das ist noch ein bisschen schwer, immer Kompromisse zu machen. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau irgendwo in der Nacht im Bett schlafe und dann kommt die Kleinste und ist wach, wer steht auf? Sie hat keinen Bock, ich habe keinen Bock. Also wo ist jetzt da der Kompromiss? Ne? Wir machen dann oft, kennt ihr Scheren, Stein, Papier? Ja? Schere, Stein, Papier. Und das Coole ist im Dunkeln. Was hast du? Ich hab Papier. Oh, ich hab grad Schere. Na, aber ohne Witz, das ist für uns so das gottgegebene Scherenstein Papier. Also nicht wirklich gottgegeben, das ist der Witz. Aber ich meine, es ist, wer steht auf, das zählt. Das machen wir im Halbschlaf. Du, ja, so läuft's bei uns. Hat schon ganz vielen Streit vermieden. Ja? Manchmal im Leben gibt's Bereiche, da brauchen wir Kompromisse und manchmal muss man Lösungen suchen, da gibt's keine Kompromisse. Da muss man, also man zum Beispiel VfB, im Abschluss bei den Toren wäre es besser, die wären mal ein bisschen kompromissloser, ne? Ja? Habe ich ein paar VfB-Fans? Ein bisschen kompromissloser, ja? Im Leben manchmal ein bisschen kompromissloser, aber nicht überall. In vielen Bereichen des Lebens ist es gut, wenn wir Kompromisse machen. Es ist gut, wenn wir Kompromisse eingehen. Ich liebe den Mose, der war ein Mann. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte mit euch ein bisschen über Mose nachdenken. Das war ein Mann, der hat keine Kompromisse gemacht. Ich denke, der war in der Jugend auch so wie ihr an einer Jumiko, weil der hat eine klare Mission gefasst. Befreie mein Volk. Das war in seinem tiefsten inneren Wesen drin. Deshalb hat er damals, im Exodus heißt es, hat er diesen Ägypter erschlagen. Als er gemerkt hat, da wird einer unterdrückt, ich habe in mir dieses Befreiungsgen und er schlägt ihn tot, muss dann flüchten. Also die Wüste, man hört dann immer so christliche Theologien, weißt du, das braucht immer so eine Wüstenzeit im Leben. Da braucht es überhaupt nicht, der Depp war ja selbst verschuldet da.
hat ja nicht Gott gesagt, ich schicke dich mal in die Wüste, in die Leere. Na, der hat's ja verbockt. Der wollte aus eigener Kraft, deshalb musste er in der Wüste. Was nicht heißt, dass manchmal Wüstezeit in der, das ist ein Teil vom Leben. Aber der Mose war bestimmt nicht wegen Gott in der Wüste, der war selbst verschuldet da, ja? Manchmal haben wir so in unserem missionarischen Trieb, der muss ja nicht immer christlich-missionarisch sein, aber in dem, was wir mit unserem Leben wollen, erreichen wollen, haben wir so diese Eigendynamik und wir versuchen es aus eigener Kraft. Da landen wir dann in der Wüste. Da geht dann manchmal nichts mehr. Vielleicht bist du gerade zu einer Zeit, wo du sagst, hey, ich habe es selber versucht. Ich habe eigentlich vielleicht eben, das ist wichtig zu hören, ich habe das Richtige gespürt, aber das falsch gemacht. Das war Mose Ding. Er hat das Richtige gespürt. Er hat aus der Jumiko, aus seiner Jugend gespürt, der Mission ist auf meinem Herzen. Ich befreie mal mein Volk, ne? Raus aus Ägypten. Aber hat das Falsche gemacht, weil er es ohne Gott versucht hat. Leben ohne Gott, geistliches Prinzip, Grundprinzip, dick hinter die Ohren schreiben, immer anstrengend. Immer anstrengend. Unglaublich anstrengend. Kraft schleudernd, Energie verschleißend, Leben ohne Gott. Immer anstrengend. Und ich meine nicht Menschen, die ohne Gott leben. Ich meine, wenn du dein Leben ohne Gott lebst, wenn du Gott nicht einbindest in das, was du tust, Leben wird da unglaublich entspannt, wo du alles, was du tust, aus Gott herausholst. Ich kann ohne Gott predigen, weil ich reden kann. Und Leute haben vielleicht mal sogar noch das Gefühl, es könnte noch okay sein und klingt noch weise. Aber es ist 0% effizient, weil es nichts in die Ewigkeit hinein verändert. Und es ist anstrengend, zuzuhören und zu reden. Aber wenn ich da andocke und sage, Gott, ich möchte diese Dinge aus dir heraus machen, da produziert das Leben. Es macht Menschen lebendig, die zuhören, es macht mich lebendig, wenn ich es mache. Dasselbe ist, wenn du dein Charisma, wenn du super bist mit deiner Panflöte und das tust ohne Gott, ist es nett, aber wir kein Leben produzieren. Wenn du es aus Gott heraus tust, werden Menschen lebendig um dich herum. Mose hat es zuerst ohne Gott versucht, landet dann in der Wüste und dann will er nicht mehr zurück. Das ist so ein Problem, dass er dann gar nicht mehr wollte. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe eine Mission für dich. Da wäre die zweite Jumiko, jetzt rufe ich dich mal, da ist eine Mission für dich. Oh, ist das gerade so nett in der Wüste, was ich mag es eigentlich heiß. Ich mag es, wenn der Sand so unter den Zehennägeln brennt, ne, finde ich noch ziemlich cool. Ja. Er hat sich da eingerichtet, wir richten uns manchmal in unserem Leben ein, mit all dem, was nicht geschieht, was wir früher geträumt haben. Und dann denken wir, nee, es ist ganz okay so, ist eigentlich okay, ich mag gar nicht mehr. Ich mag gar nicht irgendwo hin. Ich mag so Deutschland und da Raum Stuttgart, ganz kuschelig, nett. Und Gott sagt, ja, ich hätte auch in dem Raum Stuttgart was vor mit dir, eine Mission. No, weißt du, früher da mit 20 hätte ich noch, aber jetzt mit 50. Oh, all diese Ausreden. Mose bringt lauter Ausreden. Ist vielleicht auch ein männliches Ding. Wir Männer wollen dann oft gar nicht so, ne? Also wenn Gott was wirklich machen will, dann muss er eine Frau fragen. Männer sind anstrengend. Ja, da können die ganze Bibel lesen. Mose, komm zurück, Ägypten befreien. Oh, will nicht so richtig. Ja, komm, Jona, auf nach Ninive. Oh, no. Gideon, komm. Oh, will nicht so richtig. Petrus, oh, ich kenne dich nicht. Also die ganze Zeit. Barak, der König. Barak in den Krieg. Ja, nur wenn Deborah mitkommt. Die ganze Zeit. Wenn Gott wirklich was mal schnell braucht, sagt er, hey Maria, meinen Sohn gebären, ja, deine Magd zu deinen Diensten. Wenn du was tun willst und erreichen willst im Reich Gottes, musst du das mit Frauen machen. Männer sind unglaublich anstrengend. Ja, das ist so unser Denken. Deshalb brauchen wir auch Frauen, die uns immer wieder ein bisschen pushen. Der Mose, der wird da gefragt, hey Mose, komm raus, ich möchte mit dir ein Volk befreien. Jetzt bin ich doppelt. Und dann heißt es, Mose aber sprach zu Gott. 4, 5 Ausreden bringt er. Siehe, wenn ich zu den Israeliten, das erste, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich denn? Das ist vielleicht das Ding, das du auch fragst. Wenn du denkst, du spürst da was, Gott hat vielleicht was vor mit dir, wäre ja noch möglich, ja, dass er dich nicht ganz vergessen hat, ne? Und dann ist die Frage, ja, wer bin ich denn? Habe ich auch immer gesagt. Als ich zum ersten Mal spürte, hey, vielleicht sollte ich predigen, habe ich immer gesagt, Gott, das musst du mir ganz klar sagen. Sag mir bitte ja. Sag mir bitte ja, ganz klar ja, aber bitte sag mir nein. Das war so mein Gebet, das ich gemacht habe. Wirklich. Und ich habe dann in mein Tagebuch angeschrieben, wenn ich dann predigen soll, was soll ich predigen? Wer um Himmels Willen will mir je zuhören, war meine große Furcht. Wer bin ich denn? Das ist so das Erste. Der Mose auch. Und dann sagt Gott, wer er ist, erklärt es. Kapitel, 2. Mose 3, das ganze Kapitel widmet Gott diesem armen Kerl. Hey Mose, ich sag dir, wer du bist. Und sagt der Mose, zweites Argument. Ja, also gut, ich hab's verstanden. Mose aber sprach zu Gott zum zweiten Mal Ausrede. Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und so weiter und so weiter. Sie werden fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Wer bist du denn? Dann kommt unser zweites Argument, ich kenne dich Gott eigentlich gar nicht so richtig. Die anderen erzählen davon Wundern und all dem Zeugs, ich habe das noch gar nicht erlebt. Ich weiß eigentlich nicht, wer du bist. Und Gott sagt, sag ihnen, ich bin der ich bin. Es reicht, was du weißt von mir. Geh. Und Mose bringt die dritte Ausrede. Er ist mir ziemlich sympathisch. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden dir sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Oder wenn Gott dich in deine Schule sendet, dann kommt das vielleicht so, oder deine Arbeitsstelle, oh, die werden nicht auf mich hören, die werden sagen, na du und Gott, der ist dir nie erschienen. All die Argumente hatte Mose auch. Und Gott sagt, pfaff, Mose, come on, ich bin der Gott, der dich ruft. Und er erklärt ihm das mit dem Stab und so. Das ist noch eine coole Sache. Aber Mose sprach zum Herrn, 2. Mose 3, 4, wir sind schon ein Kapitel weiter, im 4. Mose aber sprach zum Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, ich kann nicht schnurren. Aber Gott sagt, ich habe auch für dieses Problem eine Lösung. Ist doch kein Ding, nimm doch einfach Aaron mit. Geh doch nicht alleine, wie doof ist das denn? Ne? Also Gott ist so praktisch. Und jetzt gehen Mose die Argumente aus. Sind dir bei Gott auch schon mal die Argumente ausgegangen? Ich habe jahrelang habe ich mich dagegen gewehrt, umzuziehen, weil es mir so wohl war, da wo ich gelebt habe. Aber ich habe gespürt, wir sollen umziehen. Ich habe gesagt, nicht dorthin, die sind alle doof, die da wohnen. Jetzt wohnen da ein paar Doofe mehr. Ist irgendwie ganz, gar nicht so schlimm. Es passt irgendwie noch. Also manchmal hat man keine Argumente mehr, wenn man mal alles abgespult hat. Und das letzte Argument, das Mose bringt, ist, ach mein Herr, sende wen du willst. Ich habe keinen Bock. Das ist immer ein saugutes Argument. Ich will eigentlich nicht. Ne? Probier das mal mit Gott. Ne? Ich will nicht. Da heißt es auf gut Schweizerisch, da hat Gott den Nucki rausgehauen. Das heißt, es hat Gott den Schnuller rausgeschlagen. Irgendwie so. Das kann man nicht so gut übersetzen. Gott wurde richtig zornig. Und Mose hat gecheckt, dass eigentlich Gott ihn will. Manchmal müssen wir merken, dass Gott uns will. Und Gott will dich, glaub mir. Nicht für irgendwas Wildes. Vielleicht auch. Aber er will dich für das, was er mit deinem Leben vorhat. Mission ist nicht nur immer in Uganda, aber manchmal auch. Und manchmal hilft Uganda, um zu sehen, was eigentlich deine Mission hier wäre. Weil wir manchmal so aus unserem komfortablen Leben rausspediert werden müssen, um zu sehen, was eigentlich so ziemlich schräg an unserem eigenen Leben ist. Und was eigentlich unnötig ist und was eigentlich Gott noch alles vorhätte. Und Mose geht und sagt, okay, in dem Fall, ich bin bereit, er hat so sein großes Comeback. Und dann kommen wir in diese Phase, wo er keine Kompromisse mehr macht. Und jetzt wird es spannend, weil er kommt zum Pharao. In diesem Text da, beim 2. Mose, da hört er, dass er einen Auftrag hat. Da heißt es nämlich, ich kann es euch da vorlesen, sein Auftrag ist, 2. Mose 3, 18, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet, sagt er, und jetzt wollen wir 3 Tagemärsche weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Schlachtopfer darbringen. Das ist sein Auftrag. Er soll ein Volk befreien, 3 Tagemärsche weit in die Wüste hinein, raus aus dem Land der Gefangenschaft. Das ist seine Mission, das ist seine Vision, die hat er von Gott erhalten. Und jetzt kommt er zum Pharao und der Pharao hat dieses Teuflische. Er steht für das, was uns oft davon abhalten will, mit Gott zu leben oder für Gott unterwegs zu sein. Bei mir ist es oft mein eigenes rebellisches Herz. Der Paulus schreibt darüber, dass unser Herz im Streit ist mit dem, was Gott will, mit Gottes Geist. Also ganz oft, wenn du sagst, nie will ich nach Uganda. Ja, das sind, haben schon andere erlebt. Nie will ich nach Uganda. Du wirst in Uganda landen. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil dein Herz nie sagt, weil es eigentlich schon in deinem Leben eingepfropft ist, dass du dahin müsstest. Für mich war das Äthiopien. Für mich war das das Predigen. Ich bin jetzt Leiter einer Missionsgesellschaft mit etwa 130 Mitarbeitern. Ich habe das nie gesucht. Ich habe als Teenager immer gebetet, bitte mach, dass ich ja nicht Missionar werde. Ich mache alles für dich, aber nicht Missionar werden. Unsere Abergebete sind ja immer so wahnsinnig, wir sind ja ganz, ganz fest abergläubisch. Ne? In Deutschland sowieso, es gibt ja fast keinen Satz, den Deutsche ohne Aber machen können. Ja, war noch ein ganz guter Vortrag, aber... Ich mache manchmal Seminare und sage ich, ihr dürft jetzt alles rückmelden, versucht einfach das Wort Aber zu vermeiden. Kriegen die fast nicht hin. Aber wieso darf man Aber nicht sagen? Ne? Wir haben immer so ein Aber auf den Lippen. Ja? Und der kommt jetzt, und das so, manchmal ist es ja unser eigenes rebellisches Herz und manchmal ist es wirklich der Teufel, der dich einfach abhalten will, das zu tun, was Gott dir aufs Herz legt. Und dann kommen all diese scheinbar intellektuell schlauen Gründe, warum wir nicht sollten und tun sollten, könnten, müssten, dürften, wollen würden. Ne? Ist einfach, Mose. Hört mal dem Mose zu. Mose geht und sagt, wir müssen da raus, Schlacht opfern. Wir können dem auch worshipen sagen in der heutigen Zeit. Oder? Wir müssen da worshipen, 3 Tage Märsche weit in die Wüste. Und jetzt kommt der schlaue Pharao. Der Teufel ist ja so, wenn er dich nicht abhalten kann, Jesus zu lieben, dann gibt es 2 Hauptelemente, die er macht, um dich doch noch irgendwie zu behindern. Das erste ist, er speedet dich ab. Er gibt deinem Leben so richtig Schub. Du überbordest als Christ. Du bist so feurig, dass du ausbrennst. Ich glaube, es ist nicht Gottes Idee, dass wir ausbrennen. Da haben wir unseren Haushalt völlig falsch eingeteilt. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich meinen Vater im Himmel tun sehe. Alles andere tue ich nicht. Ja, du kriegst 100 Einladungen und 20 Leute klopfen dir auf die Schulter und diesen Vorstand solltest du auch noch. Mach es nicht, wenn es nicht von Gott ist. Tu es einfach nicht. Du bist total relaxed, wenn du nur das tust, was du den Vater im Himmel für dich tun siehst. Das ist eine sehr entspannte Theologie, die Jesus da lebt. Ne? Aber der Teufel, der speedet dich ab, bis du deinen Burnout hast. Die andere Variante ist, dass er, wo habe ich es mir jetzt da? Hier. Natürlich, wir sind im Thema Kompromisse. Er versucht, dich zu Kompromissen zu bewegen. Wenn er dich nicht abhalten kann, dann versucht er, dich zu Kompromissen zu bewegen. Erster Kompromiss hier. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen, 2. Mose 8, 21, und sagte, geht, bringt eurem Gott hier im Land Schlachtopfer. Spürt ihr die kleine Tendenz da? Gott sagt, Mose, mein Volk, da draußen, 3 Tage Märsche in die Wüste, da anbeten. Und der Pharao sagt, okay, anbeten kann ich sie nicht abhalten, also bete doch hier in meinem Land an. Bleibt in meiner Gefangenschaft. Oder kannst du ja schon gottgläubig sein, kannst du schon vielleicht sogar ein bisschen wild, aber Jesusgläubig sein, ja, vielleicht sogar noch was mit Heilig Geist, jetzt aber ganz wild. Ja, aber bleibt hier in meinem Land, bleib in all den Gefangenschaften, die ich dir auferlegt habe. Werd nicht frei. Werd nicht frei in deinem Denken, werd nicht frei von irgendwelchen Zwängen und Süchten, bleib in der Gefangenschaft. Mit Gott, okay, kann ich ganz entspannt, aber werd nicht frei von meiner Gefangenschaft. Das ist das Teuflische. Und das Coole ist, dass Mose gelernt hat, keine Kompromisse zu machen. Er sagt, nein, ich muss 3 Tage Märsche gehen, Pharao. Und sagt der Pharao, okay. Kompromiss Nummer 2, den er versucht, 2. Mose 8, 24. Der Pharao antwortete, okay, ich lasse euch ziehen, bringt also dem Herrn, euren Gott, in der Wüste Schlachtopfer dar, aber zu weit dürft ihr euch nicht entfernen. Geht nicht zu weit. Kompromiss, den du dir selber manchmal einredest, den dir manchmal Erwachsene, wenn du jung bist, einreden, den dir manchmal Menschen, die nicht an Gott glauben, anreden. Okay, dann glaub halt du an deinen lieben Gott, aber geh nicht zu weit. Nicht diese Sache mit diesem Jesus da. Ne? Das ist ein bisschen zu steil. Geh nicht Uganda zu weit, definitiv. Mission geht gar nicht. In der heutigen Zeit über Mission nachzudenken, überhaupt das Wort Mission, schlimm. Ne? All diese Keulen schwingenden Missionare, geh nicht zu weit. Ne? Geht nicht zu weit in eurer Liebe zu diesem, was auch immer, ja? Ist zu abstrakt. Geht nicht zu weit. Immer wieder kommt dieses nicht zu weit. Es ist ein Kompromiss, dass wir sagen, okay, ich glaube an dich, Jesus, aber ich gehe nicht allzu weit, weißt du, passt nicht mehr so in die Gesellschaft rein. Und Gott sagt, geh weit für mich. Geh weit für mich. Hör auf mit diesen Kompromissen, was all die anderen denken und sagen. Geh weit für mich. Dann kommt der Kompromiss 3. Weil Mose sagt, na, wir müssen weit gehen. Wir müssen 3 Tage gehen. Ich liebe den Mose. Er ist so penetrant. 2. Mose 10. Da sagte der Pharao zu ihnen, dann sei der Herr ebenso wenig mit euch, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Seht, ihr habt Böses im Sinn. Nein, nur ihr Männer dürft gehen und dem Herrn dienen. Nicht die Frauen und vor allem nicht die Kinder. Das ist was Teuflisches. Und das wiederholt sich durch die ganze Gesellschaft immer wieder. Wenn man Erwachsene nicht stoppen kann, versucht man die nächste Generation zu stoppen. Lasst in Deutschland doch die Alten noch Kirche spielen. Aber nicht hier, Jumiko geht gar nicht. Ja? Das sollte Almiko heißen. Ja? Aber nicht Jumiko. Die Alten dürfen doch Missionskonferenzen machen, nicht Jungen. Geht, spielt mit euren Puppen oder irgendwas. Autos. Ja, Social Media. Na. Ja. Geht, genießt das Leben und macht nicht solch Zeugs. Man versucht, die junge Generation abzukarten. Aber Kirche ist immer über Generationen. Kirche hat immer mit Multiplikation zu tun. Wenn du deinen Glauben nicht multiplizierst, dann ist da kein Glaube. Es ist eine Bewegung. Und immer wieder haben Systeme, politische Systeme versucht, genau das zu machen, Generationen abzukappen vom Glauben. Gerade ein neues Gesetz im letzten Jahr, im Januar erlassen in China, weil man die zig Millionen im zweistelligen Bereich Christen nicht mehr stoppen kann. Neben all den Repressalien. Man kann sie nicht mehr stoppen. Hat man ein neues Gesetz erlassen, dass man unter 18 nicht mehr in die Kirche darf? Weil man kann ja dann nachher gehen. Ja, aber vielleicht geht man nachher nicht mehr. Das ist der Versuch, eine Generation zu stoppen. Hat der Pharao schon genau gleich gemacht. Kommunismus immer wieder so geschehen. Und ein anderer König hat das genauso erlebt. In 2. Könige 20, 16 bis 19, da sagt der Prophet Jesaja zu Hiskia: Hör das Wort des Herrn. Sie mussten da ins Exil gehen. Es werden Tage kommen, an denen man alles, was in deinem Haus ist, alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel, da ins Exil bringt. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen. Und sie werden Eunuchen sein im Palast des Königs von Babel. Die können nicht mehr reproduzieren. Und Hiskia, der König, sagte zu Jesaja: Das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut. Was für ein Trottel. Das Wort ist gut. Man wird alles wegnehmen. Deine Kinder werden nicht mehr Kinder haben können. Ja, klingt gut. Warum sagt er das? Das heißt weiter, wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Sicherheit herrscht. Er denkt nur an sich. So stirbt die nächste Generation. Und das ist das, was der Pharao versucht. Und Mose hätte sagen können, komm, fair enough. Alter, Mann, ich gehe jetzt mit meinen Jungs, ne? Fette Grillparty da, 3 Tage in der Wüste, paar Kisten Bier mitnehmen, hä? Ordentliche Sause, Gott anbeten, dann kommen wir zurück und unsere Familien, die können wir so ein bisschen mitnehmen, dann, wenn wir wieder da sind, oder? Aber Mose sagt, nein, Gott hat mir gesagt, kompromisslos, 3 Tage und alle müssen gehen. Und er sagt das. Das ist ein mutiger Kerl. Er sagt das dem Pharao. Und da versucht der Pharao zum letzten Mal. Er sagt, okay, da ließ der Pharao Mose rufen und sagt, geht und dient dem Herrn. Ihr könnt alle gehen. Eure Kinder dürfen mitziehen, sagt er. Nur eure Schafe, Ziegen und Rinder sollen bleiben. Nicht dein Wohlstand, nicht dein Schatz. Also wenn du so missionarisch dann bist, dann musst du arm bleiben, ne? Dann sicher ganz arm, ja, arm im Denken, arm im Herz, arm mit all deinem Besitz. Du musst richtig leiden, arm sein. Das war nicht das, was Gott gesagt hat. Und jetzt hätte ja Mose sagen können, ja gut, das klingt nach einem guten Deal, ich kann alle meine Leute mitnehmen. Und Mose sagt, nein, keine Kompromisse, weit gehen, alle gehen. Und da sagt er im 2. Mose 10, 24 diese für mich legendäre, das ist so ein hollywoodsches Filmzitat, so am Peak des Films, am tiefsten Moment, wo so diese Geigen, die ja so im Ohr, im Nacken dröhnen und wummern und sich die Härchen aufstellen und die Spannung ist förmlich spürbar und der Regisseur macht extra so eine Kunstpause. Was kommt? Und da kommt der Mose mit seinem Satz. Ich liebe es. Da heißt es, Mose erwiderte, selbst wenn du uns Schlacht- und Brandopfer mitgäbest, damit sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen, müssten unsere Herden doch mitgehen. Keine Klaue darf zurückbleiben. Oder in Englisch, not a hoof. Nicht ein Huf. Nicht ein einzelnes Huf lasse ich zurück. Hast du mich gehört, Pharao? Nicht ein Huf. Alles. Ich bete meinen Gott an und ich gehe weit und ich mache keine Kompromisse mit dem Teufel. Verstehst du, im Leben brauchen wir immer wieder zwischenmenschlich viele Kompromisse, um zu leben, um zu überleben, damit Beziehungen überleben. Aber nicht mit dem Teufel. Mach keine Kompromisse mit dem Teufel und mach keine Kompromisse mit Gott. Wenn Gott dich ruft, irgendwas, was du spürst, lass nicht ein Huf zurück. Ich war in Singapur, als ich diese Bibelstelle so aufgesogen habe in mich, und das war eine Kirche mit 4.500 Teenagern, und die sagen alle, die sind einfach gewachsen aus 20, 30 Teenagern raus, und sie sagen, wir sind radikal. Wir sind nicht, also wenn du einfach ein bisschen nett gläubig sein willst, kannst du in eine andere Kirche gehen. Wir sind die wollen wirklich radikal lieben, für Jesus leben. Und die, das sind alles Teenager, und das hat mich so bewegt. Die hätten so viele Gründe zu sagen, wow, es ist zu anstrengend. Die einen wohnen in Malaysia, die haben für einen Sonntagmorgen-Gottesdienst brauchen die 2,5 Stunden Zugfahrt und Bus. Die müssen 4-mal ihr ÖV wechseln. 2,5 Stunden. Wenn die Probleme haben bei der Immigration, dauert ein Weg 4 Stunden. Die machen das Sonntag für Sonntag seit Jahren. 4 Stunden, das heißt 8 Stunden am Sonntag unterwegs sein. Zwischen 5 bis 8 Stunden, nur um im Gottesdienst zu sein. Und wenn du sie fragst, Himmel, das sind ein 15-Jähriger, das sind eine 17-Jährige, das sind Siblings, also Geschwister. Wenn du fragst, warum machst du das? Sagen sie, ich will da sein, wo Gott gefeiert wird. Ich will im Haus von Gott sein. Ich muss doch am Sonntag da sein. Was hast du für Gründe, warum du nicht da bist? Was hast du für Gründe, warum du nicht da bist, wenn Gott da ist, auch in deinem Leben? Es hat mal einer gesagt, Gott ist immer da, nur wir sind so oft nicht zu Hause. Ja? Und da war die andere junge Frau, der wurde von den Eltern verboten, in die Kirche zu gehen. Aber die hatte so eine Sehnsucht, mehr von Gott und Jesus zu hören. Da hat sie jeden Sonntag, über 6 bis 8 Jahre, jeden Sonntag, müsst ihr euch vorstellen, jeden Sonntag, über Jahre, während der Zeit des Gottesdienstes, ein Kinoticket gekauft. Hat es den Eltern gezeigt und hat in 6 bis 8 Jahren keinen einzigen Kinofilm gesehen. Ihr ganzes Taschengeld für Kinotickets ausgegeben, um in der Kirche zu sein. Keine Kompromisse. Was sind deine Ausreden? Und was sind deine Kompromisse, die du machst, wo Gott sagt, hey, ich möchte mit dir weit gehen. Ich möchte mit dir Deutschland bewegen. Vielleicht ist Deutschland für dich zu groß, dann nimm die Schweiz. Ich möchte mit dir Libanon bewegen. Ich möchte mit dir Österreich bewegen. Ich möchte mit dir Schweden bewegen. Ich möchte mit dir Nepal bewegen. Neuseeland bewegen. Ich möchte mit dir Stuttgart bewegen. Oder Böblingen bewegen. Oder irgendein kleines Kuhkaff irgendwo. Weil Gott doch einfach verliebt ist in diese verschiedenen Orte, die er geschaffen hat, und immer wieder mit seinen Augen in Deutschland herumstreift, wo sind die Menschen, die nicht ständig Ausreden haben und nicht ständig Kompromisse machen, sondern die ab und zu sich selber in den Hintern treten und sagen, hier bin ich Herr, deine Magd, dein Knecht. Gott möchte mit dir weit gehen. Und das hat damit zu tun, kompromisslos wird unser Leben, wenn wir lernen, radikal zu lieben. Ich habe im Amos 5,6 gelesen, suchet mich und ihr werdet leben. Search me and you will live. Suchet mich und ihr werdet leben. Ich glaube, dass so ein radikales Lieben und eine kompromisslose Herzenshaltung in den richtigen Orten aus einem Herzen entspringt, das sich immer wieder ganz nah an Gottes Herz bindet. Die Frage ist, was suchen wir? Wir suchen so viele verschiedene Dinge. Wir sind in einer Social-Media-Welt, sind wir ständig am Suchen. Und wir merken ja eigentlich immer, was wir eigentlich gar nicht gesucht hätten, aber was wir jetzt glauben, fehlt uns. Das ist Social Media. Als ich noch aufgewachsen bin, hat es doch noch gar nicht gegeben. Ich bin tatsächlich schon so alt. Das ist unglaublich. Ich konnte nur ahnen, was die anderen haben, was ich nicht habe. Heute sehe ich's. Der geht 5-mal in die Ferien, wo hat er denn das Geld? Wieso hat er schon wieder ein neues Auto? Und ist das nicht eine neue Freundin, die dritte schon in diesem Jahr? Du siehst sie alles auf Social Media. Alles ist da. Und das Verrückte ist, obwohl du es weißt, es macht was mit deinem Leben. Du siehst ja eigentlich all das, was du nicht hast. Du warst zufrieden mit 50 Likes auf deinem Foto, aber der kriegt für sein hässliches Bild kriegt er 500. Was macht er anders als du? Da beginnt irgendwas bei dir. Und das Problem ist, du weißt, es ist alles photoshopiert, aber das Ding ist, du siehst bei den Leuten das Schaufenster und bei dir siehst du Backstage. Du siehst bei dir all das Hässliche und da siehst du all das photoshopierte Leben. Und das macht was mit uns. Es weckt Dinge, die beginnen wir zu suchen, ohne dass wir sie eigentlich bräuchten. Und mit Geld zu bezahlen, das wir gar nicht haben. Aber Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Sucht nicht nach Ruhm, sucht nicht nach Likes, sucht nicht nach Anerkennung. Vergleichen ist heute ein riesiger Töter für Gottes Beziehung. Weil wir ständig, anstatt uns mit Gottes Herz abzugleichen, vergleichen wir uns ständig mit anderen. Und dann beginnt es. Sören Kierkegaard hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ab dem Moment, wo du vergleichst, und psychologisch gesehen können wir gar nicht anders als vergleichen, wir sind immer in einem Miteinander drin. Aber was machen wir mit dem Vergleichen? Was machen wir aus dem raus? Ab dem Moment beginnt etwas in dir zu spulen, wenn du das falsch handhabst. Ich war mal so glücklich, als Erstklässler hatte ich so einen Schulturnister, einen Schulteg, Schulranze, wie sagt ihr? Schulranzen. Und da war mein persönlicher Held meiner Jugendzeit war da drauf. Das war mein Stolz. Ich bin in die Schule, ich glaube, ich bin geschwebt. Diese paar hundert Meter, ich bin geschwebt zur Schule. Meine Füße haben kaum den Boden berührt. Da war mein Held hinten drauf und das war Biene Meier. Psst. Hey. Die hat die Welt gerettet. Die war cool. Die war on the mission, ja? Die war richtig dicke cool. Und ich war der glücklichste Junge der ganzen Welt, bis zu dem Moment, als ich sah, was die anderen auf dem Schulranzen hatten. Coole Robos, coole Dinosauriers, fette Trucks, irgendwelche Ritter. Und ich komme mit Biene Meier. Ich war glücklich, bis ich verglichen hatte. Und dann kommt noch so ein Trottel, der sagt, ist das etwa Biene Meier? Nein, das ist Killer Katrin. Die Hornisse, ich hau dir eins in die Fresse, du. Ha! Ach Gott, in dem Moment, wo wir vergleichen, da stirbt was in uns. Du sagst, oh, ich vergleiche nicht, ich lebe nur für mich. Oh! Beispiel, Gewissensfrage. Wenn du heute entscheiden könntest, wie viel du verdienst, du kriegst jetzt ein Jahresgehalt von 100.000 Euro oder 80.000 Euro. Du könntest jetzt einfach entscheiden, was würdest du wählen? Wer ist für 100.000 Euro? Danke, alle, die rechnen können. Alle mit Dyskalkulie können jetzt aufhalten. Ja, 80.000, nett. Gut, jetzt kommt der Haken. Wenn du dich für 100.000 Euro entscheidest, umgekehrt, wenn du dich für 80.000 entscheidest, kriegen alle anderen 60.000 in ganz Deutschland. Wenn du dich für 100.000 entscheidest, kriegen alle in ganz Deutschland 150.000. Jetzt darfst du nochmal entscheiden, wie viel du willst. Ja, eigentlich reichen mir 80.000. Wenn alle anderen nur 60 hätten, wäre ja schade, wenn ich 100 nehme ich und die anderen alle 150. Ich brauche ja gar nicht 100, ne? Ich nehme 100, also 80, damit die anderen 60 haben. Ich würde die 20 natürlich immer wieder ein bisschen spenden. Ich bin ja großzügig, netter Kerl, ne? Ich bin ja auch Schweizer, ich sitze auf meinem Geld. Aber ich würde schon was geben, so für deutsche Infrastruktur und irgendwie Entwicklungshilfe in Deutschland. Das Ding ist das Vergleichen. Wir sind in einem Beziehungsgefüge und wir vergleichen oft. Saul hat auch verglichen. Er wurde zum König durch Vergleichen. Das heißt, er war ein Kopf größer als alle anderen. Da ist was in seinem Herz wahrscheinlich gesät worden. Ja, ich bin größer, deshalb bin ich König. Und dann kommt dieser David und ein paar, das Haus ganz neutral, ein paar Frauen singen da, 1. Samuel 18, 7, Frauen singen, Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Melodie ist frei überliefert. Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Eine ganz neutrale Aussage. Aber er vergleicht und denkt, oh, meine Fresse, der hat ja wie viel mal mehr? 1, 2, ja, ganz viel mal mehr, ne? Sicher 7, 11, viel mal mehr, ne? Und da heißt es, ab dem Moment, heißt es, wenn ihr lest, hat Saul David scheel angeschaut, hat ihn eifersüchtig angeschaut. Oder eine andere Übersetzung, hatte Saul ein Auge auf David, anstatt auf sein Herz. Hätte besser ein Auge auf sein Herz gehabt, anstatt auf David. Hat verglichen, wegen einem blöden Lied. Und das heißt, es kam ein böser Geist auf ihn. Und das war der Anfang vom Ende von Sauls Reichtum. Er hatte alles, alles als König, hat alles ihm gehört. Aber er war eifersüchtig auf diesen Mann. Es zerstört dich, wenn du vergleichst. Er hätte doch sagen können, wow, wir zusammen, 11.000. Er hätte sagen können, der beste Krieger aller Zeiten in meinem Team. So müssen wir Christen mit anderen sein. Wenn wir an die Missionsausstellung gehen, nicht, warum hat es da 10 Leute mehr an dem Stand als an meinem, ne? Der ist ja doppelt so hässlich wie meiner, ja? Sagen, hey, ich feiere, dass hier so viele Organisationen sind, die für Jesus unterwegs sind. Ich feiere die, ich unterstütze euch, ich spende euch was. Das ist Kingdom-like Attitude. Wenn wir einander feiern, weil unser Herz dann in Dankbarkeit sich Richtung Gott erhebt. Und ich glaube, wir müssen lernen, einander zu feiern, gerade in Deutschland, wo auch viele diese christlichen Denominationen miteinander in der Öffentlichkeit kriegen. Wir müssen einander gerade in der Öffentlichkeit auch feiern für das, was wir miteinander gemeinsam haben, für das, was wir aneinander lieben. Nicht immer nur herausstreichen, was wir nicht mögen. So stirbt jede Ehe. Ich bin seit 14 Jahren mit Tamara verheiratet und wir haben Dinge, die wir aneinander nicht mögen. Und wir haben oft eine andere Meinung nach 14 Jahren Ehe. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist bei uns so. So, jeder kann seine Meinung haben, ist ja klar. Sie hat ihre, ich habe seine. Ich meine, fair enough. Um zu lieben, müssen wir nicht in allem übereinstimmen. Ist auch da so. Um Christ sein, müssen wir nicht mit allem theologisch übereinstimmen. Lieben hat mit Annehmen und Respektieren zu tun. Und eben lieben. Liebe heißt nicht gleichgeschaltet sein. Und ich mag es wie, ja, ich mag es wie Jesus da dem Petrus begegnet, als der so richtig, richtig versagt hat. Die sehen sich dann zweimal, aber nur in der Gruppe. Und einmal, beim dritten Mal erscheinen, sieht Jesus dem Petrus in die Augen. Und er fragt nicht, oh Kerlchen, warum hast du mich so verleugnet? Oh, warum hast du das gemacht und das gemacht? Und das wäre so mein väterliches Herz. Ich würde den Petrus mal so richtig so, ja, das würde ich mal machen. Er nimmt den Petrus und er sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Es ist die Herzensfrage. Mit der möchte ich hier enden. Hast du ihn lieb? Weil aus dieser Herzensbeziehung heraus, mit deinem Herzen nicht auf die anderen, nicht auf die Davids schauen, die dich links oder rechts überholen wollen, sondern die anderen feiern, mit deinem Herzen an Gott connected sein. Vor allem nicht wegen einem Lied dein Leben ruinieren lassen. Atemlos durch die Nacht. Du denkst, ja, mit wem geht ihr jetzt atemlos durch die Nacht? Warum nicht mit mir? Und schon bist du wieder einfach. Feier doch einfach das Lied. Ne? Oder auch nicht. Wie auch immer. Versuch mit deinem Herz, dich nach Gott auszurichten. Und du sagst, ja, ich hab dich natürlich lieb, ich bin ja an der Jumiko. Nein, nicht, was du für mich tust. Hast du mich lieb? Ja klar, ich gehe ja am Sonntag in die Kirche. Nein, hast du mich lieb? Ja, also ich meine, ich habe hier schon mal die Bibel gelesen. Nein. Meine Frage ist, hast du mich lieb? Wo ist dein Herz? Bist du mit mir connected? Hast du mich lieb? Denn aus dieser Liebe heraus kommt dieses radikale Lieben für andere Menschen. Und aus dieser Liebe, aus dieser Gottesbeziehung heraus, aus dieser Christusnähe heraus, kommt dieses kompromisslose Leben da, wo wir es brauchen und da, wo es Gott verdient hat, weit zu gehen für unseren Jesus. Wir werden jetzt ein Lied singen. Ihr könnt nach vorne kommen. Und da wird ein Opfer eingezogen. Und ich möchte einfach kurz beten. Wenn du sagst, hey, irgendwas klingt in mir an. Ich möchte einfach so ein 20-Sekunden-Gebet machen. Nicht lange, aber 20-Sekunden-Gebet für dich beten, damit du in diese Liebe vielleicht neu hineinfinden darfst. Dass du vielleicht aufhören kannst mit Ausreden oder Kompromissen. Dass du vielleicht neue diese Träume kriegst, die du irgendwo verloren hast oder abgegeben hast. Wenn das ist, kannst du dein Herz ein bisschen öffnen und sagen, Gott, genau das ist jetzt für mich dieses Gebet. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist jetzt unsere Herzen bewegst und dass du uns neu in diese Liebesbeziehung mit dir hineinziehst und hineinnimmst. Und dass du uns hilfst, Ausreden und Kompromisse, faule Kompromisse zu stoppen und neu deine Träume zu ergreifen, die du mit uns hast. Oder auch Träume jetzt zum ersten Mal in diese Herzen hineinlegst, im Namen von Jesus. Komm du mit deinem Geist, wirk du in unseren Herzen. Amen.